Nachfolge ist ja ein ganz einfaches Prinzip, oder? Ihr setzt euch alle so schön hin. Warum? Also, wenn ich jetzt einfach sage, komm mit. Hey, die Karin macht das sogar. Oder komm doch, ja. Also so geht Nachfolge ja nicht. Also ihr merkt schon, Nachfolge scheint so einfach zu sein. Und wenn es dann konkret wird, also ich hatte auch überlegt, ob wir so eine Polynesie hier durch den Raum machen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Liedrechte hin und Liedrechte her und ihr wollt ja eh lieber auf dem Stuhl sitzen, gell? Also Nachfolge ist an sich total einfach. Da kommt einer, sagt, komm mit und man geht mit. Also eben, auf manchen Festchen hat das früher mal jemand gemacht. Also das Lied ist irgendwie von 1980, was man dann meistens dazu singt. Ich habe da mal nachgegoogelt. Ich weiß ja nicht, wer sich da besser auskennt wie ich. Und dann hüpft man da so hinterher an den Schultern. Also ich kenne das schon noch als Kind. Und ich fand es immer total blöd, um es ehrlich zu sagen. Andere fanden es aber total cool. Das einzige Gute dabei war, wenn man vorne viel Platz hatte, so wie wir, eine Polonaise gemacht hat und vorne geendet hat, waren alle Leute vorne. Das sollten wir also auch mal machen. Ha? Dann habe ich nicht ganz so viel Distanz zu euch. Aber Nachfolge, also ist ja ein ganz modernes Konzept. Wie gesagt, wir haben gerade festgestellt, in den 80er Jahren in der Disco sehr beliebt. Heutzutage vielleicht schon nicht mehr. Aber dafür bei den sozialen Medien. Jeder wirbt um Follower, Nachfolger. Ja, ist ja nichts anderes. Überall soll man nachfolgen und dranbleiben. Und auch ich habe heute früh in der App wieder geschrieben, wer sich austauschen will über diese Reihe, der kann einer Gruppe beitreten. Ich habe nichts von Followern geschrieben oder irgendwie sowas. Aber es ist ein altes Prinzip und doch irgendwie top-aktuell. Und wenn wir in diese Reihe starten, dann habe ich mir gedacht, wir müssen erst mal überlegen, ja, Nachfolge, total einfach, aber das Wichtige ist erstmal zu überlegen, wem. Also, weil nachfolgen, ich kann ja allem Möglichen nachfolgen. Wie gesagt, manche schaffen es auch irgendwie 100 verschiedenen Kanälen nachzufolgen. Ich frage mich immer, ob dann überhaupt noch Zeit im Leben bleibt, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, wenn man dauernd mit Informationen zugeflutet wird. Unsere Herbstpredigtserie, 6 Sonntage, 5 Wochen, dieses Thema Nachfolge. Vielen Dank übrigens für die, die das hier so wunderbar gestaltet haben. Und da geht es ans Eingemachte, weil die Frage ist nämlich, bist du dabei? Und dabei meint nicht nur, ob du jeden Sonntag hier morgens sitzt, sondern willst du wirklich mitdenken, dich von, hoffentlich nicht nur von mir, sondern von Jesus ins Nachdenken bringen lassen. Wir haben wieder so kleine Taschen gepackt mit Booklets und die Karin hat es vorhin schon gesagt, ihr könnt euch noch eins holen. Ich habe nicht viele aufspringen sehen, darum sage ich lieber mal, wir haben davon noch mehrere. Das ist nicht zum Wegwerfen gedacht, ja, sondern zum Reinschreiben, weil ich merke, manchmal hilft es sich, ein paar Stichpunkte aufzuschreiben. Deshalb habe ich 2 freundliche, jüngere Menschen gebeten, nochmal die Taschen hochzuhalten. Und ihr müsst jetzt nur so ganz leicht winken und sie würden euch schnell eine geben. Und wenn ihr einen Stift braucht, bringen sie den auch noch da vorbei. Dann könnt ihr sogar während dieser Predigt was mitschreiben. Aber es geht ja nicht nur um die Predigten, sondern es geht auch darum, dass wir euch motivieren möchten, selber in die Bibel zu schauen. Und da gibt es quasi für jeden Tag nochmal einen Bibeltext, der das Thema zur Predigt so ein Stück unterstreicht, ergänzt, keine Ahnung, was Gott da mit euch macht. Und am Samstag haben wir beschlossen, da gibt es keinen neuen Bibeltext, sondern da muss man nochmal nachdenken, was war jetzt da letzte Woche eigentlich, und Nägel mit Köpfen machen. Nägel mit Köpfen heißt das, ja. Also Dinge festmachen und sagen, okay, ich habe jetzt viel gehört, aber jetzt will ich auch was festhalten. Eigentlich wünschen wir uns das schon bei den Bibeltexten. Wir haben 3 Symbole hingemacht. Das eine ist, was sagt mir der Text? Das andere ist, was will ich praktisch mitnehmen aus dem Text? Und das dritte ist, wofür will ich jetzt beten? Also von daher soll euch dieses Heft helfen. Es steht gar nicht so viel drinnen. Es ist viel Platz, dass du was reinschreibst. Und ich möchte dir Mut machen, es zu nutzen. Es ist deine Chance. Und nein, uns geht es nicht um die 4 Euro. Es ist schön, wenn ihr 4 Euro gebt. Die kostet uns das Heft. Aber nutzt das Heft und es soll euch helfen, auf der Nachfolge. So, das war der Werbeteil und jetzt zu unserem heutigen Teil. Das Grundlegende ist nämlich, wem folge ich da überhaupt nach? Wer ist denn dieser Jesus? Weil ich sage es ganz ehrlich, Nachfolge, da rede ich nicht drüber, welchen YouTube-Star und welchen, weiß ich wo, man Follower sein könnte, sondern da geht es uns hier einfach um Jesus. Das kürze ich auch ab, dann nehme ich gar nicht Anlauf, sondern wenn wir über Nachfolge reden, dann geht es um Jesus, dem wir nachfolgen. Weil Jesus war da knallhart am Anfang. Der kam auf Leute zu und hat, genauso wie ich bei Karin vorhin, nur gesagt, folge du mir nach. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, wenn Jesus jetzt zur Tür hinten reinkommt, einmal fröhlich winkt und dann sagt, und jetzt folge mir nach. Springst du auf oder sagst du, naja, was ist denn das für einer, der sich hier rein verirrt hat, den kenne ich ja noch nicht mal richtig. Also wir reden oft vom Christsein und wir haben die Reihe bewusst nicht Christsein genannt, weil wir gemerkt haben, wenn wir ehrlich sind und in die Bibel schauen, dann entdecken wir, dass Christsein nichts Statisches ist. Also Christsein klingt so wie Einsen und Nullen. Informatiker unter uns freuen sich, da ist man ganz klar, wie der Zustand ist. Ja? Christsein, ich bin es oder ich bin es nicht, Null oder Eins. Aber Nachfolge ist viel mehr, weil natürlich muss ich irgendwo mal einen Anfang starten, da geht das los, aber dann bin ich unterwegs. Jesus hat wirklich so knallhart gerufen in die Nachfolge und dann ging er weiter. Dann musste man sich nicht nur entscheiden, ob man diesen Jesus ganz nett und gut findet, sondern man musste sich auch noch entscheiden, ist er mir jetzt so wichtig, dass ich mitgehe und ihn besser kennenlerne. Und damit, mitgehen ist ja das eine, klingt so toll, was anderes zurücklasse, weil ich kann ja nicht alles mitnehmen. Also mancher von uns versucht das im Urlaub immer, hängt so einen Wohnwagen hin und merkt dann 1,8 Tonnen, da passt gar nicht so viel rein und nimmt ganz schön viel mit in den Urlaub oder dass der Kofferraum zu klein ist oder sowas in die Richtung. Man kann nicht alles mitnehmen. Wenn man irgendwo hingeht und jemand nachfolgt, dann muss man auch Dinge zurücklassen. Das ist der Spagat, in dem wir uns bewegen. Und es ist, wenn ich in die Bibel schaue, ein Prinzip, das Jesus nicht erst hier hinten im Neuen Testament eingeführt hat, sondern das ganz am Anfang war. Ich habe euch da einen Vers von Abraham mitgebracht. Zudem sagt Gott am Anfang, da hat die Bibel von Jesus noch gar nichts geredet, der Herr sagte zu mir, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also schon da fängt das an und danach kam Mose, dem Gott irgendwann am Dornbusch begegnet ist und gesagt hat, so, jetzt ist gut mit Schafe hüten, jetzt gehst du wieder zurück, ich habe dann einen Auftrag mit dir. Danach kam ein Saul und ein David und noch ganz viele Propheten, denen Gott immer wieder gesagt hat, so, und dein Platz ist jetzt woanders. Er hat nicht so wie Jesus, folge mir nachgesagt, weil, das hatten die damals auch schon nicht, sie konnten nicht physisch nachfolgen. Da hat Gott auch nur reingesprochen. Bei Jesus war das ein bisschen anders. Der hat dann wirklich gesagt, folge mir nach und man konnte ihm physisch nachfolgen. Unsere Herausforderung ist, Jesus ist irgendwie da, aber nicht so ganz menschlich wie früher. Also stehen wir eigentlich in derselben Herausforderung wie ein Abraham, wie verschiedene Propheten. Wir haben da einen Jesus, der dir zuspricht, folge mir nach und ich muss mich entscheiden, wo gehe ich jetzt genau hin, weil ich sehe ihn gar nicht physisch vor mir. Nachfolge bedeutet, da ändert sich sofort was. Ich habe euch nochmal Markus 2, Vers 14 mitgebracht. Eine der krassen Stellen, da kommt Jesus zu einem Zolleinnehmer und sagt zu ihm, als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus, am Zoll sitzen. Und Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Ich habe mich dann gefragt, wie lange kannte Levi jetzt Jesus? Oder was hat ihn in diesem Moment so fasziniert, dass klar war, jetzt springe ich auf und Zollstation, gell? Da lag ein bisschen Bargeld rum. Wenn Levi geht, war klar, dass dieses Bargeld wahrscheinlich Füße bekommt. Ja, also da ging es wirklich um Sachwerte, wo er gesagt hat, die sind mir jetzt gerade nicht so wichtig, wie diesen Jesus kennenzulernen. Weil ich behaupte mal, er kannte ihn noch nicht ganz so gut. Da steht nirgends vorher, das sind so die ersten Verse überhaupt in den Evangelien, also in den Berichten über Jesus, da stand nicht vorher, dass schon wochenlange Schulungen von Jesus in dem Ort stattgefunden haben und jeder ihn kannte oder irgendwie sowas, sondern das sind die ersten Begegnungen, von denen überhaupt berichtet wird und sofort gehen die Leute mit. Vielleicht haben sie ihn eine Stunde auf dem Marktplatz erlebt, vielleicht haben sie auch ein paar Gespräche mit ihm gehabt, ich weiß es nicht genau. Ich will auch nicht sagen, dass da nicht noch irgendwas fehlt und vielleicht ein paar Kleinigkeiten dazwischen sind, aber recht sicher bin ich mir, dass keine wochenlange, jahrelange Schulung davor stattgefunden hat, bis Levi irgendwann mal gesagt hat, doch, jetzt glaube ich, wenn du es jetzt nochmal sagst, Jesus, also jetzt bin ich so weit, jetzt darf das sagen, dann stehe ich auch auf. So sind wir öfter mal. Also wenn ich genug Argumente und genug Beweise habe und genug überlegt habe und genug mit mir gerungen habe und wenn dann nochmal ein Appell kommt, dann könnte ich schon mal mitkommen. Also ich kenne das von mir so ein bisschen. Aber das entdecke ich hier am Anfang gar nicht. Und das ist Nachfolge. Und dann reden wir eben nicht über irgend so ein Wochenendchristentum, also schön, dass ihr heute da seid, auch am Wochenende. Dann reden wir nicht darüber, dass man so wie ein Fan einfach mal am Sonntag, oder am Sonntag ja da auch, oder am Samstag oder irgendeinem anderen Wochentag in ein Stadion geht, egal ob da drin Eishockey, Volleyball, Fußball oder anders gepflegt wird, da kräftig jubelt, voll dabei ist und unter der Woche spielt das aber keine Rolle. Sondern dann reden wir davon, dass es immer weitergeht. Nachfolge heißt hinterhergehen. Am Anfang eine Entscheidung und dann ein täglicher Prozess. Und täglich könnte man fast auf stündlich und minütlich runterbrechen. Also ich finde es wichtig, dass wir uns das bewusst machen, immer wieder. Und vielleicht sitzt du auch da und denkst dir, weiß ich alles, kein Problem. Danke, freut mich total. Also wäre mir sogar recht, wenn ich dir bis hierhin nichts Neues gesagt habe. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Christsein ist nichts Statisches, sondern auch heute Morgen kann Jesus zu dir was sagen und es kann dich so herausfordern, dass du irgendwas anders überlegst, muss ich das jetzt über den Haufen werfen. Rechnest du damit? Weil so ging es den Jüngern. Es ist eine Entscheidung und dazu muss man eben wissen, auf wen lasse ich mich ein. Ich habe euch ja schon gesagt, die ersten Jünger wussten es am Anfang, glaube ich, nicht ganz so. Und trotzdem haben sie relativ schnell gemerkt, es ist eben nicht nur irgendeiner. Es ist auch nicht nur irgendein Bauchgefühl oder so ein Glücksprinzip. Also ich weiß nicht, ob ihr Mäxchen kennt, Würfelspiel. Es geht darum, immer höher zu würfeln. Also man würfelt, darf dann drunter schauen und dann sagt man eine Zahl, 63 jetzt zum Beispiel, und dann gibt man weiter und der Nächste muss überlegen, glaube ich dem das oder nicht. Das Wichtige ist, er muss entweder den erwischen, wie er gelogen hat, oder er muss eine höhere Zahl würfeln. Also auf Jesus vertrauen ist nicht wie Mäxchen spielen. Das ist nicht so ein verborgenes Ding. Manche haben dabei übrigens auch Glück. Mein Bruder hatte immer Glück. Der hat nie drunter geschaut, aber immer recht. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Also ich habe irgendwann aufgehört, mit ihm zu spielen. Das war dann meine Konsequenz. Aber Jesus kennen ist nicht wie Mäxchen spielen, dass man so überlegen muss, lügt mich der jetzt an oder nicht, sondern wir haben ja Hinweise und die finden wir in der Bibel. Die finden wir in der Bibel und da kriegen wir Hinweise aus verschiedenen Punkten. Die eine Seite sind diese Leute, die mit Jesus mitgegangen sind und die Dinge festgehalten haben. Und die andere Seite ist Jesus selber, der was zu sich sagt. Und ich möchte mit euch heute mal diese beiden Seiten anschauen, also zwei Bibelstellen dazu. Man könnte da viele Bibelstellen dazu anschauen, aber wir haben heute Morgen die meisten von uns ja eine recht begrenzte Zeit mitgebracht. Also die wenigsten wollen um 3 nachmittags noch hier sitzen. Gehe ich mal von aus. Drum beschränken wir uns auf diese zwei Ecken. Aber der Einsatz ist ja hoch, weil wenn ich mir das nochmal bewusst mache, dann geht es eben darum, dass Jesus uns ruft mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Alltag und sich nicht zufrieden gibt, wenn wir sagen, ich habe Mittwochabend ein bisschen Zeit, ich nehme mir auch morgens 5 Minuten Zeit für dich und sonntags ist natürlich reserviert. Du bist ja hier oder vielleicht am Livestream. Sondern dann ist der Einsatz schon recht hoch, weil dann betrifft der Einsatz unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, unsere ganzen Befindlichkeiten, in die Jesus vielleicht auch reinredet und mal sagt, so willst, sollst du aber nicht und so ist nicht gut, wenn du denkst und fühlst. Also wer ist dieser Jesus für dich? Wir schauen mal nach, wie andere ihn gesehen haben und nochmal das Booklet. Im Booklet sind nochmal 5 Texte, wie Jesus von Gott und von anderen Menschen gesehen wurde. Dann für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag aufgeschrieben. Bin gespannt, was ihr da für Erkenntnisse habt. Teilt sie auch gerne in der Gruppe, die ich vorhin gegründet habe und wo schon 3 Leute beigetreten sind. 3 ist jetzt nicht viel, aber dafür, dass es erst 15 Minuten sind, bin ich schon mal dankbar und gespannt. Wir schauen rein ins Johannesevangelium Kapitel 1 ab Vers 43. Da entdeckt man eine dieser Szenen, wo Jesus mal wieder die Worte komm, folge mir nach benutzt. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Mal kurz bis hierhin. Hier haben wir wieder diese krasse Aufforderung und die Geschichte zeigt, das kommt jetzt in den Versen noch nie, aber die zeigt, Philippus kommt sofort mit. Kein weiteres Reden oder irgendwie sowas. Und ich habe ja schon gemerkt, wo ich das vorhin ausprobiert habe, hat das nicht so gut geklappt bei euch. Ja, also ihr habt euch gefragt, was will jetzt der Armin und wohin gehen wir und was soll das? Nicht mal die Karin wollte mitkommen. Also sie rechnet damit, dass es hier weitergeht und nicht draußen, weil sonst hätte sie das vielleicht gewusst. So, also wenn ich auf die Straße gehen würde und zu jemandem einfach sage, komm, folge mir nach, die meisten würden fragen, was zahlst du? Wohin und was gibt's da? Gibt's was gratis? Dann hätte ich vielleicht Chancen, aber einfach so würde keiner mitkommen. Aber das Krasse an der Geschichte finde ich, wir wissen nicht, was genau dazwischen passiert ist, aber dann kommt sofort, später begegnete dieser Philippus Nathanael und erzählt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Okay, ist erstmal eine nette Faktenlage. Okay, der kommt aus Nazareth, sein Papa heißt Josef. Aber es schwingt ja schon was mit, den Mose im Gesetz geschrieben hat. Also er sagt, okay, Gesetz, damit meinen die Juden das, was wir so die Bücher Mose meinen etwa. Also den Anfang der Bibel. Und er sagt, hey, das ist nicht nur irgendein Mensch, sondern das scheint der zu sein, von dem unsere alten Schriften berichten. Also den musst du dir mal näher angucken. Ja? Also das ist auch noch der Sohn von Josef, aber eigentlich ist er wohl mehr. Und da haben wir so den ersten Hinweis. Und die Juden hatten so eine Erwartungshaltung, da kommt auch noch das Wort Messias dann vor, die hatten die Erwartungshaltung, dass einer kommen wird, den Gott schickt. Und der wird was ganz Besonderes sein. Der Retter. Also schon die ersten Leute halten fest, vielleicht nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber sie merken, hey, dieser Jesus ist nicht nur irgendein Mensch, sondern er ist dieser Messias. Und wie reagiert Nathanael drauf? Der sagt, Nazareth, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortet ihm, komm mit und überzeug dich selbst. Und der Nathanael hat gar nicht Unrecht. Er hat gesagt, Nazareth, sorry, das kann schon gar nicht so ganz stimmen, weil der Retter, der soll aus Bethlehem kommen. Also sind wir mal vorsichtig hier, was kommt von da? Und ich weiß nicht, was es noch für Gerüchte bei Nazareth gab, gibt ja uns bei uns auch so Stadtteile, wenn man die von Augsburg erwähnt, denken manche, wer weiß, was da kommt. Aber das sind so Pauschalurteile, die sind nie gut. Ja? Wir entdecken sie aber auch da bei Menschen, also die waren damals auch nur normal. Aber Philippus ist in der wenigen Zeit, die da dazwischen verstrichen ist, da können wir eher über Stunden reden, wie über Tage, schon so überzeugt und sagt nur, kein Problem, ich kann dir jetzt alles Mögliche erzählen, mache ich aber gar nicht, komm einfach mit und begegne ihm. Also wie krass muss so eine Begegnung gewesen sein? Und dann schreibt die Bibel weiter, Vers 47, als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und dann die krasse Sache. Dann sagt dieser Nathanael, Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief er. Du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Also wirklich krass, wie diese eine Szene Nathanael von einem, ob jetzt Skeptiker das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber einem eher skeptischen Menschen, der sagt, Nazareth, was kann von da Gutes kommen, hin zu einem macht, der ganz klar sagt, du bist wirklich Gottes Sohn. Also du bist nicht nur irgendein besserer Mensch, sondern du musst wirklich Gott sein. In dieser einen kleinen Szene, gut, es ist auch nicht schlecht, wenn jemand einfach da steht und sagt, du, ich habe euch doch schon sitzen sehen da unter dem Baum. Und nein, sitzen sehen hieß nicht, dass der Baum da hinten unten war und man es erkennen konnte, sondern beiden war klar, sowohl Philippus wie Nathanael, das konnte Jesus nicht gesehen haben. Und es war ja auch nur der äußerliche Beweis für die vorherige Aussage von Jesus, ich weiß, wie es in dir innen drin aussieht. Du bist ein aufrichtiger Israelit, du bist am Ringen, du willst es Gott recht machen. Dir ist das wichtig. Das war das, was Jesus vorher mit dieser Aussage getroffen hat und wo Nathanael gesagt hat, woher willst du das wissen? Du kennst mich doch noch gar nicht. Aber da merken wir schon, an dieser kleinen Wortwechsel merken wir schon, wie Jesus eben nicht nur wie wir sieht, was vor Augen ist, sondern so sagt es das Alte Testament schon, das Herz ansieht und nicht das, was außenrum ist. Der kann uns reinschauen. Und die ersten Menschen, die Jesus da begegnet sind, haben das am eigenen Leib erfahren, wie dieser Jesus eben viel mehr ist als das, was man außen sieht und wie er viel mehr sieht als das, was wir außenrum oft spielen. Er kennt uns und das Krasse ist, er kannte Philippus, er kannte Nathanael und er kannte die vielen anderen, die er gerufen hat und er hat sie trotzdem gerufen. Er hat nicht gesagt, jo, ich nehme den und den und den, der Rest kann gehen, der ist zu schlecht. Hat Jesus nie gesagt. Sondern er hat völlig wertfrei jeden gerufen, obwohl er wusste, dass bei den 12, die er in seinen ganz, ganz engen Kreis gerufen hat, sogar einer dabei ist, der ihn am Ende verraten wird und der sich gegen ihn stellen wird. Er hat ihm die Chance gegeben. Das sagen die ersten Nachfolger so über Jesus. Und für die Menschen damals war ganz klar, Jesus ist nicht nur ein ethisch cooler Mensch und ein toller Rabbi. Also Rabbi war ja damals einfach der Begriff für theologische Lehrer, würden wir heute sagen. Ein weiser Mensch, dem man gerne zuhören wollte und mehr über das Leben erfahren und über Gott. Es ist die eine Sichtweise. An der Stelle will ich einen kurzen Einschub machen. Ich habe jetzt viel die Bibel einfach so selbstverständlich hochgehoben. Für viele von uns ist das auch ganz selbstverständlich zu sagen, Bibel glaube ich. Aber im ersten Moment kann man auch sagen, das ist einfach nur ein altes Buch. Stimmt das überhaupt, was da drin steht? Ist das nicht einfach nur von irgendwelchen Leuten zusammengereimt und erfunden, die da so einen Hype machen wollten und damit ein ganz nettes Geld verdienen oder sowas? Weil mit Glaube ist ja schon auch viel Machtmissbrauch geschehen, viel Dinge kaputt gemacht worden. Aber man muss ehrlich sagen, ich kann es jetzt nur ganz kurz anreißen, dieses Buch ist kein Märchenbuch, sondern ein historisches Dokument. Sogar das bestbelegteste historische Dokument, das wir als Menschheit besitzen. Also wer überhaupt nur in Erwägung zieht, dass Cäsar gelebt hat und sein gallischer Krieg eine wirklich gute, belegte Quelle ist, der muss die Bibel für ein historisch perfektes Dokument halten, weil wir reden über den Faktor, glaube ich, 100 etwa an Belegmaterial. Also vom gallischen Krieg gibt es irgendwie 10 oder 15 erhaltene Exemplare. Bei der Bibel reden wir über tausende von Manuskriptfetzen, die sich ergänzen und die wirklich sehr zeitnah vorhanden sind. Wer das ausführlich wissen will, ich habe da so einen Glaubenskurs, Basics. Ich mache den auch immer gerne. Da ist die erste Einheit, zur Hälfte geht es darüber, wie sehen wir überhaupt die Bibel und warum ist die Bibel nicht einfach nur irgendein Dokument, sondern ein richtig gut erhaltenes Dokument und warum haben die Jünger wahrscheinlich nicht irgendwas zusammengereimt und gelogen, sondern wirklich die Wahrheit aufgeschrieben. Wen das interessiert, kommt später auf mich zu. Ich überlege gerade wieder einen Kurs zu starten und habe schon 2 Leute, die gerne wollen. Wenn ich noch 2 finde, dann fangen wir irgendwie an und ich versuche Zeit in meinem Kalender zu finden und wo ihr Zeit habt. Ich hätte nämlich richtig Spaß dabei, mit euch da auf eine Reise zu gehen. Genau, also es ist das besterhaltene historische Dokument, aber für mich noch viel mehr wie nur ein gutes historisches Dokument. Es ist der Weg, wie Gott sich uns auch offenbaren will, wie Gott sich zeigen will. Und darum glaube ich, die Worte, die hier Menschen aufgeschrieben sind, hat Gott gelenkt, gesteuert und geleitet. Und darum zeigt uns die Bibel eben, wer Gott ist und wem wir auch nachfolgen können. Und dann entdecken wir eben, wenn wir reinschauen, und das kann ich jetzt auch nur schnell anreißen, wer die Bibelstellen dazu wissen will, muss mir ein E-Mail schreiben, weil ich habe zwar heute mal wieder ein Handout gemacht, aber da waren so viele Bibelstellen, die habe ich gar nicht alle draufgekriegt. Jesus hatte Sorgen, hatte Ängste, hatte Hunger, hatte Durst, hatte Liebe, war traurig, er sammelte Lebenserfahrung, er arbeitete, er lernte, er gehorchte und noch vieles mehr. Er war wie du und ich Mensch, könnte man einfach kurz zusammenfassen. Aber er war, und das merkt man dann eben zwischendurch relativ schnell, kein normaler Mensch, weil es fängt ja schon bei seiner Geburt an. Geboren von einer Jungfrau, menschlich ein bisschen schwierig. Mit Ereignissen drumherum, die nicht bei jeder Geburt passieren. Wer hat denn den Engelschor dastehen? Also wir zumindest nicht. Bei wem kamen Hirten vorbei, könnte ich auch fragen, würde, aber das passt so vom Setting her nicht mehr. Aber da waren schon mal viele Ereignisse. Dann mit 12 fällt er zum ersten Mal aus der Rolle als normales Kind und bleibt einfach, also mit seinen Eltern zu einem hohen Fest in Jerusalem gebildet ist, auf der Rückreise klingt er sich aus und bleibt einfach da und fängt im Tempel schon damals an, mit den Theologen der damaligen Zeit, den Schriftgelehrten, zu diskutieren. Und die sitzen alle da und denen fällt die Klappe runter bei einem 12-Jährigen. Passiert bei uns ab und zu auch. Es gibt ja hochintelligente Menschen auch schon mit 12. Aber da fällt es zum ersten Mal auf und Jesus sagt an der Stelle, ich glaube, ich habe euch den Vers mitgebracht, auch nicht als Begründung, ich hatte Bock, richtig zu diskutieren. Also du kannst ihn einblenden. Lukas 2, Vers 49. Warum habt ihr mich gesucht, sagt er zu seinen Eltern, als sie ihn endlich gefunden haben. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also er sagt da schon nicht, ich hatte Bock zu diskutieren, sondern er hatte gesagt, hey, ich will da sein, wo Gott ist. Und der Tempel, das ist Gottes Heimstätte auf Erde. So hat es Gott damals Salomo gesagt. Da will ich Wohnung nehmen. Also da merkt man schon, die Selbstaussage von Jesus ist nicht, ich bin Mensch und ich bin ein ganz toller ethischer Lehrer, sondern er sagt, ich bin Gott. Und genau das ist der zweite Gedanke, den ich jetzt mit euch anschauen will, die zweite Sichtweise aus der Bibel, nicht nur wie Menschen Jesus sehen, sondern wie er sich selber sieht. Und dafür gäbe es auch einige Stellen, aber ich habe auch wieder nur eine mitgebracht aus Johannes 14, Vers 11. Da sagt Jesus, glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ganz kurz die Vorgeschichte erzählt. Ich glaube, ich habe sie als Text mitgebracht, aber lese ihn nicht vor. Du kannst mal einfach einblenden, die Verse vorher, ab Vers 6. Da geht es darum, dass die Jünger ins Gespräch mit Jesus kommen und Jesus zum Schluss sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer zu Gott will, der muss über mich kommen. Nicht irgendwie. Das sind wir schon bei unserem Thema. Wem folge ich nach? Jesus sagt ganz klar, es gibt nur einen, den du nachzufolgen brauchst und nur einen, wo du die Wahrheit findest. Und dann reden sie so ein bisschen drüber und die Jünger sagen, hey, zeig uns doch den Vater, also zeig uns Gott. Und Jesus sagt, boah, jetzt seid ihr schon eine ganze Weile mit mir unterwegs. Also an der Stelle wahrscheinlich so 1,5 bis 2 Jahre, irgendwie sowas. Jetzt seid ihr schon eine ganze Weile und habt es doch immer noch nicht gecheckt. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Und alles, wie ich bin, dann wisst ihr, wie Gott ist. Ich und der Vater sind eins. Da gibt es keine Trennung. Wir sind eins. Jesus sagt quasi ganz klar, ich bin Gott. Und das ist für die Juden schon eine recht steile Aussage. Das wäre für uns noch eine recht steile Aussage, wobei in unserer heutigen Zeit darf man ja alles mal behaupten. Gell? Aber für die Juden ging der Teil überhaupt nicht. Also wenn jemand sagt, ich bin Gott, dann haben die im Regelfall einen Stein hochgehoben und gesagt, das reicht uns, jetzt wird geworfen. Also das darfst du nicht behaupten. Aber er verweist auf seine Taten und sagt ganz klar, hey, schaut mal, was ich gemacht habe. Die Wunder, die ihr miterlebt habt, die Heilung, die ihr miterlebt habt, das Überwasserlaufen, das dem Sturm befehlen. Und das Krasseste für Juden, vielleicht nicht für uns, ist dieses Selbstverständnis, Sünden zu vergeben. Jesus hat sich hingestellt und gesagt, nicht nur ich heile dich, sondern ich vergebe dir deine Sünden. Und für uns ist das so ein Nebensatz. Nett, gut, dass du ihn geheilt hast. Aber für die Juden, ich habe es ja gerade schon erklärt, ist das der Punkt, wo sie ganz klar sagen, das darf nicht mal der hohe Priester sagen. Das darf nur Gott Sünden vergeben. Wenn Jesus sich rausnimmt zu sagen, ich vergebe dir deine Sünden, dann stellt er sich mit Gott auf eine Stufe. Also das Selbstverständnis Jesu ist ganz, ganz klar, ich bin Gott, da gibt es nichts zu deuteln. Das war jetzt kurz, knackig und hart. Wem folge ich danach? Aus der Sicht der Jünger, aus der Sicht von Jesus selber. Und ich mag an der Stelle C.S. Lewis, ich weiß nicht, wer den kennt, Chroniken von Narnia, das ist ja das bekannteste von ihm, aber er hat auch noch ein paar gute Bücher darüber geschrieben, übers Christsein und wie er auch dazu gekommen ist, Spätbekehrter, also ist Professor an Oxford gewesen und hat ganz lange gebraucht, bis er Gott auch überhaupt für eine Möglichkeit gehalten hat. Er hat ihn eigentlich sehr abgelehnt vorher. Und er sagt an einer Stelle in einem seiner Bücher, ich habe euch das mitgebracht, ein Mann, der als normaler Sterblicher so geredet hätte wie Jesus, wäre keineswegs ein bewunderter religiöser Lehrmeister gewesen. Er wäre entweder ein Schlafwandler, ein Verrückter, der sich selbst für ein Spiegelei hält, oder er wäre der leibhaftige Satan. Wir müssen uns entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder ein Verrückter oder etwas noch Schlimmeres. Aber lassen wir doch bitte noch nicht diesen herablassenden Unsinn gelten, dass er ein gewöhnlicher Sterblicher in der Rolle eines großartigen Lehrers gewesen sei. Diese Möglichkeit hat er uns nicht gelassen, er hatte sie nie beabsichtigt. Ich finde, das fasst es so genial zusammen, weil wir entdecken das in unserer Umgebung so oft, dass Menschen sagen, ja, ja, Jesus ist bestimmt ein guter, wichtiger religiöser Lehrer. Der war auch ganz nett und seine Ethik, die finde ich toll und wenn du die lebst, perfekt, ich bin eigentlich gut genug. So in etwa begegnen uns das oft. Aber wenn wir dann zu der Behauptung kommen und sagen, Jesus ist aber Gott, dann sagen ganz viele, nee, da bin ich raus und das ist mir zu kürre. Aber das ist Jesus, der das behauptet. Und wenn du überlegst, ob Jesus der sein könnte, der er von sich sagt, Gott, dann ganz oder gar nicht. Und das ist meine Challenge für dich heute, dieses ganz oder gar nicht. Folge ich jetzt Jesus ganz oder folge ich ihm nicht? Und ich glaube, diese Frage, vielleicht sagst du auch, will ich nicht drüber nachdenken, ich weiß, dass ich Christ bin. Aber für mich ist das wirklich eine harte Frage und ich stehe immer wieder da und frage mich, will ich weiter nachfolgen? Bis hierhin bin ich mitgegangen, ja. Aber dann fordert mich Jesus wieder heraus, dann passieren Dinge auch in unserem Miteinander, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich noch will. Und dann denke ich mir wieder, ja, aber was, ich habe mich entschieden nachzufolgen, dann muss ich da jetzt mitgehen, dann muss ich da durchgehen, dann liegt es nicht dran, ob mir das gefällt oder nicht, sondern dann liegt es dran, wo Jesus hingeht, mit mir. Und ich weiß, das ist schwieriger, weil er nicht physisch da ist. Ich hätte ihn gerne physisch da. Mir wäre viel lieber, er würde hier oben stehen und was erzählen und nicht ich. Das ist unsere große Herausforderung. Gehe ich mit oder bastel ich mir auch diesen Jesus, wo ich dann doch lieber sitzen bleiben kann und sage, also bei mir hat Jesus nur das gewollt und nur das gewollt. Ich kann auch nicht sagen, dass Jesus zu dir sagt, steh auf. Das würde ich mir nicht herausnehmen, aber ich möchte dir Mut machen, dich immer wieder zu fragen, bin ich ganz dabei oder schiebe ich Dinge vor und sage, nee, da will ich lieber nicht mit. Da stört mich irgendwas, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht oder das passt mir gerade nicht. Weil dann seid ihr auch in guter Gesellschaft. Schon wenn wir in die Bibel schauen, da habe ich ein paar Stellen ins Handout geschrieben, entdecken wir auch Stellen, wo wirklich Leute sagen, also Jesus, du bist ja echt ein ganz Toller und ich habe dir gerne zugehört, aber das, was du jetzt vom Stapel gezogen hast, sorry, ich bin raus. Steht dann in der Bibel, zum Beispiel Johannes 6, Vers 66, glaube ich, so nett, einfach nur ganz lapidar und viele verließen ihn. Weil sie gesagt haben, nee, da gehe ich nicht mehr mit. Oder ein anderer, der sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich müsste nur ganz kurz noch zu einer Beerdigung. Mein Papa ist gestorben. Und Jesus sagt, und ich verstehe nicht, warum. Nö, sorry, entweder du kommst jetzt mit oder nicht. Also es ist für mich eine der härtesten Stellen, wo ich mir denke, hallo, 1-2 Stunden wirst du doch noch Zeit haben. Aber Jesus sagt zu diesen Menschen, warum auch immer, nee, jetzt oder nicht. Also ihr merkt, es ist wirklich herausfordernd. Aber was ich nochmal sagen will, es ist trotzdem bedingungslos. Jesus wählt seine Jünger nicht aus und setzt Wissen voraus, er setzt auch nicht Charakter voraus, er setzt auch nicht Vorerfahrung, Begabung oder irgendwas voraus, sondern er ruft jeden und auch Scheitern, Schwäche und Ähnliches sind für ihn kein Hindernis. Aber er fordert trotzdem heraus und sagt, aber jetzt bitte, komm mit. Und am Ende liegt es dann an dir und an mir, ob wir mitgehen, ob wir bereit sind, uns darauf einzulassen, ob wir genug Vertrauen haben in diesen Jesus. Und wenn du merkst, mir fällt es gerade total schwer mitzugehen, dann glaube ich, ist es wichtig, dass du Jesus noch mal besser kennenlernst. Nicht, dass du sofort weiterrennst, sondern sagst du, Jesus, okay, ich will in deine Nähe, ich will mehr von dir wissen, damit ich dann wirklich befreit mitgehen kann und nicht so zwangmäßig, ich muss jetzt da irgendwie mitkommen. Weil ich glaube, das will Jesus nicht. Er will, dass wir mitkommen, weil wir ihn kennen und wissen, an seiner Seite ist der beste Platz, wo wir sein könnten, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Also haben die Jünger ja erlebt, sitzen sie mitten im Sturm und Jesus ist gerade mal beten gegangen und erst wo er kommt, wird die Sache einfach. Aber sie mussten da durch. Ich möchte dir Mut machen und dich einladen, Bibel zu lesen, vor allem in den Evangelien, wenn du mehr von Jesus wissen willst. Die Texte in der nächsten Woche weisen dich nochmal auf verschiedene Facetten hin. Oder abend der Basics-Kurs. Wie gesagt, später gerne auf mich zukommen. Aber die spannende Frage für dich ist, wie sieht es bei dir aus? Bist du dir schon sicher, dass du nachfolgen willst? Oder bist du dir vielleicht jetzt sogar unsicherer? Kann ja auch sein. Ich war heute schon ein bisschen hart und klar, wo du sagst, ich weiß gar nicht, ob mir nicht die Kosten zu hoch sind. Aber ich möchte dir Mut machen, dir es wirklich klar zu machen und Nägel mit Köpfen. Und nicht so, wie wir es oft im Leben machen. Ja, theoretisch ist das gut für mich, praktisch mache ich jetzt lieber was anderes. Ich kenne das. Das ist die größte Herausforderung meines Lebens. Ich bin gespannt, welchen Weg Gott mit uns geht. Nächste Woche wird uns Hannes nochmal mit reinnehmen und Gründe liefern, warum. Warum jetzt nachfolgen? Was hat das für Vorteile? Was sind einfach Gründe, die auch dafür sprechen? Das kommt nächste Woche. Heute ging es um den, den wir nachfolgen, Jesus. Wem wir folgen, ist ganz klar. Nicht irgendjemanden, sondern dem Gott, dem du so wichtig warst, dass er auf diese Welt kam und für dich gestorben ist. Jesus.